das vollste Potenzial von mir selber wird erst durch Gott. Mhm. Wenn du den Menschen nicht verstehst, dann geht alles schief.
Maria, so cool, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Danke. Danke, Stefanie, für die Einladung.
Ja, und ich freue mich auch, dass du die weite Reise auf dich genommen hast. So zwei Stunden fast bist du hergedüst von Garming.
Ja.
Dort unterrichtest du nämlich Philosophie und auch Theologie, gell?
Mhm.
Das ist eine amerikanische Universität, die hier so ein Auslandssemester anbietet in Österreich, gell?
Ja, genau.
Steubenville.
Franciscan University of Steubenville, ja, genau.
Sehr cool. Ja. Du bist Theologin, Philosophin, Mama von 5 Kindern. Mhm. Was machst du noch alles? Wie geht das alles zusammen? Sich dein Stundenplan, habe ich einmal gesehen, das ist richtig krass, du bist gut beschäftigt.
Ja, die Tage sind voll. Die Tage sind sehr voll. Ja. Na, ich meine, es beginnt immer sehr früh in der Früh mit den Kindern natürlich, aber mein Mann ist auch der Direktor und der Verwalter an der Kartause und da gibt es einfach extrem viele Projekte. Und wir haben halt jedes Semester 200 Studenten, 200 plus Studenten.
Wow.
Und dann Angestellte, die immer wieder rein und raus, und da musst du einfach immer dahinter sein.
Wow.
Die Kinder in Schulen, die Mütter müssen eingewiesen werden, wie das geht.
Ja, es
ist viel los.
Vielleicht kurz zur Erklärung, du wohnst quasi direkt in dieser Kartause da in Garming, also es ist quasi ein Kloster, wo auch die Uni, oder beschreib mal kurz, wie kann man sich das vorstellen, wo du da lebst und arbeitest?
Ja, also das ist wirklich eine Kartause, eine Doppelkartause. Mhm. Normalerweise Kartausen haben 12 Zellen, wir hatten 24, 1332 ist das Ganze gegründet worden und dann mit Josef II. Sind die Kartäuse eben rausgetrieben worden, weil er hatte all die kontemplativen Kloster geschlossen.
Mhm.
Und dann kam es in verschiedene Hände und dann war es jetzt vor 35 Jahren, hat der Architekt Walter Hildebrand begonnen und hat es, also ich meine, ist ja völlig verfallen, das ganze Gebäude. Und der hat das um einen Spottpreis Make-up gekauft und hat dann begonnen, das zu renovieren. Und da kamen dann verschiedene Institute, die eigentlich alle, also seine Vision war, die Ost und West zusammenzuführen.
Mhm.
Das war mal das eine. Und dann nachher auch, dass so der katholische Glaube aufblüht. Mhm. Und da gab es dann, also in einem Höhepunkt gab es 4 verschiedene Institute, das ITI, LCI, das Language and Catechetics Programm, die Ave Maria Uni und dann Franciscan University. Und also seit circa 10 Jahren plus hat eigentlich Franziskan fast den ganzen Campus übernommen.
Mm.
Und wir selber wohnen da hinten. Musst du mal kommen.
Ja,
es ist
so
irre
cool.
Schön. Nein, es ist also wunderschön. Und für die Studenten ist es, ich meine, stell dir vor, du kommst in eine Kartause aus dem 14. Jahrhundert,
ja,
und darfst da studieren. Und also es ist so herrlich.
So cool.
Ja, ist ein Geschenk.
Wirklich. So
ja.
Schön.
Ja. Also ich lade alle da rein.
Okay, wir machen so einen Fieldtrip, alles zusammen,
genau,
zu dir.
Genau, gerne.
Was sind da gerade die Fächer, die du unterrichtest aktuell? Das quasi dieses Semester hat schon begonnen bei euch? Oder?
Ja, wir sind sogar schon mittendrin. Schon wieder, es galoppiert immer. Also ich bin jetzt, meine Jüngste ist ja 16 Monate alt. Das heißt, im Moment bin ich noch Teilzeit, ich unterrichte die christliche Ehe. Und ich unterrichte im Moment phänomenologische Texte.
Okay.
Also realistische Phänomenologie vor allem. Mhm. Also was total super interessant ist in der Philosophie. Normalerweise auch Philosophie der menschlichen Person, Ethik, Metaphysik und Theologie der Liebe, des Leibes und so weiter. Also so halt Grundkurse. Ich mache auch das Honors-Programm daneben, diese Literatur. Da kannst du, also das ist auch irre interessant, das macht dann so diese Abschnitte.
Aha.
Also die Scholastik oder die Renaissance oder die Moderne und so weiter. Mhm. Und da liest ich da durch, ist total intensiv, seminarmäßig. Also meine Klassen sind eher größer normalerweise.
Mhm.
Also für so einen kleinen Campus doch. Und ja, also jetzt im Moment ist es Teilzeit. Vielleicht am nächsten Jahr dann wieder Vollzeit, werden wir sehen.
Okay, cool. Wie kam es eigentlich dazu, dass du diesen Weg eingeschlagen hast? Also, weil ich kann jetzt zum Beispiel für mich so, Philosophie ist sowas Cooles, aber ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich das so professionell, weißt du, so, dass ich diesen Weg einschlage. Wie war das bei dir, dass du gesagt hast, diesen Weg gehe ich?
Also eigentlich war es bei mir genau das Gegenteil.
Okay.
Ich habe Philosophie absolut nicht cool gefunden. Mein Vater war Philosoph Und ich habe mir diese Debatten angehört und ich habe mir also als Kind, als Teenager immer gedacht, mein Gott, ist das langweilig. Wie können die stundenlang über die Bedeutung eines Wortes da also diskutieren? Und das mache ich nie. Und ich habe das sogar geschworen, ich mache nie Philosophie. Das war so quasi mein Schwur, mein Eid. Und man soll nie Eide machen. Ich habe bis jetzt im Leben nur 3 gemacht und jeden einzelnen hatte der Herrgott einen anderen Plan, auf jeden Fall. Aber dann war es für mich ganz interessant, weil ich bin, also ich habe hier studiert in Österreich, also Liechtenstein und Österreich, also Gymnasium zumindest gemacht, bis ich war 8, da bin ich aus den USA hergezogen. Und dann, als ich abgeschlossen habe mit der Matura, da stand ich dann davor, ich wollte eigentlich die Kirche verlassen, also ich es bis hier oben hin. Ich hatte das Gefühl, ich war immer on the defensive, also ich musste mich immer verteidigen. Die ganze Welt, also das Leben kam mir so schwer vor immer. Ich meine, ich war auch Ausländerin in Liechtenstein. Und da gab es, ich kann mich noch kurz erinnern, das ist eine lustige Anekdote. Ein Jahr, nachdem wir übergesiedelt sind, da gab es in der Zeitung die Überschrift »Ausländerin erzieht Liechtensteiner Kinder«. Und sie verlernen den Dialekt. Da hat sich herausgestellt, dass die Ausländerin war eine Schweizerin. Und es war sogar die eigene Mutter. Also das war ein bisschen so, es war schwierig. Es war schwierig, da also reinzukommen. Und also es kam mir immer vor, dass ich nur kämpfen habe müssen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich möchte jetzt aber prüfen. Verlasse ich die Kirche jetzt nur, weil ich mit den Eltern Probleme habe und auch manche schlechte Erfahrungen vielleicht in der Kirche gemacht habe oder weil das Leben sonst einfacher wäre oder ist es wirklich, weil es einfach keinen Sinn macht? Und dann bin ich eben nach Franciscan University gegangen und habe dem ein Jahr gegeben, also ein Jahr geschenkt. Und an der Franziskanischen Universität, da gab es einige ganz berühmte Theologen, den Scott Hahn, vielleicht ist das ein Begriff.
Ja.
Und boah, also ich muss sagen, erstens einmal da in der Theologie, da zum Beispiel, ich habe da Bibelkurse machen müssen, Altes Testament, Neues Testament. Und der Scott Hahn, ich bin da gesessen, ich habe die Bibel immer sowas von langweilig gefunden. Jedes Jahr die gleichen Texte und also halt, ich meine natürlich so in einem 4-Jahr Abschnitt, aber das war irgendwo so quasi. Ich meine, man versteht was, aber nicht so viel. Und dann bin ich in diese Vorlesung gegangen und der hat dann begonnen und da diese Welt und das war wie so ein Kosmos und das hängt mit dem zusammen und so und dieser rote Faden, der da durchgeht. Also für mich war das, und dann auch viele der Vorlesungen, ist jetzt alles Theologie, nicht Philosophie, aber in der Theologie war es dann auch, wow, die Kirche hat so richtig Gründe, warum sie Sachen lehrt. Und diese Gründe haben mich total fasziniert. Und jetzt komme ich eben zur Philosophie. Ich habe dann gemerkt, dass um die Gründe zu erklären, das war alles philosophisch.
Ja.
Da hat sich die Kirche ganz viel, vor allem in der moralischen Lehre und so weiter, stützt sie sich überhaupt nicht auf die Schrift, sondern stützt sich auf die Natur.
Aha.
Und ich musste einen Philosophiekurs ablegen, weil sonst konnte ich mich nicht einschreiben für diese Theologiekurse. Und natürlich ich, die geschworen hatte, dass ich Philosophie hassen werde mein ganzes Leben. Und da saß ich drin und ich war absolut schockiert, weil auf einmal habe ich gemerkt, dass eigentlich meine ganzen Antworten zu diesen ganzen Debatten mein ganzes Leben lang, die kommen nicht aus der Theologie. Weil da bist du begrenzt, da kannst du nur mit Christen reden und auch nur mit Katholiken. Ich meine, du kannst ja nicht zu irgendeinem evangelischen Christen gehen und sagen, die katholische Kirche lehrt. Ja und? Das lehrt halt die katholische Kirche.
Ja.
Und dann bist du total eingeschränkt und du kannst auch nicht mit einem Muslim darüber reden. Ist unmöglich. Aber in der Philosophie ist das möglich, weil die Philosophie stützt sich eben auf einfach die Erfahrung und die Realität und benutzt die Vernunft, um die kritisch zu untersuchen. Und mir ist das dann wie Schuppen also von den Augen gefallen. Ich habe gedacht, wow, das habe ich eigentlich mein ganzes Leben lang gesucht. Wie komme ich zu Antworten und wie kann ich das verstehen?
So
und ich
cool.
bin dann total begeistert worden von auch das andere. Wolltest du wahrscheinlich gar nicht so eine lange Antwort.
Doch,
gell?
Bitte, aber, doch, doch, doch.
Aber das andere mit der Philosophie, also ich meine Philosophia, ja, das heißt ja die Liebe zu der Weisheit. Und das war für mich augenöffnend, weil Weisheit, ich habe da immer gedacht, das heißt einfach mehr Wissen.
Ja.
Ist aber falsch.
Ja.
Weisheit heißt das große Bild. Weisheit heißt, ja, ich meine, jemand, der nur viel weiß, ist nicht weise. Auch ältere Leute, die viel wissen, sind nicht immer weise. Mhm. Ja? Also es hat schon mit viel Wissen zu tun, aber nicht nur viel quantitativ, sondern quantitativ, sondern qualitativ. Mhm. Und das heißt, du musst Sachen einordnen können. Du musst sehen, was höher ist, du musst sehen, was niedriger ist. Und du musst das erkennen und unterscheiden können. Mhm. Und wenn du dann dieses große Bild vor Augen hast, und Liebe ist nicht einfach. Mhm. Liebe ist ja total schwer. Mhm. Und ich meine, wenn man verliebt ist, dann verbringt man die Zeit damit und dann müht man sich ab und dann kommt alles in einem ganz anderen Licht. Also dann plage ich mich nicht ab. Und das ist das eine Schreckliche. Und da blutet mir immer das Herz, weil ich mir denke, boah, das, so viele Leute mögen die Philosophie nicht, weil leider oft wir Philosophen uns auf, also wir sind zu Experten geworden, ja, mhm. Also was hat Kant gesagt und wo hat er es gesagt und wie und was hat Hegel gesagt und welche Fußnote und wir verkopfen uns dann so in diese begrenzten Bereiche, aber das ist ja gar nicht das Wichtige, in der Philosophie ist es wahr, würdest du dafür leben und würdest du dafür sterben? Und dann sieht man, da ist eigentlich eine große Parallele zum Glauben. Ja? Mhm. Also ich meine, der Sokrates war ja der erste Philosoph, der für den Glauben, das Wissen gestorben ist. Der hat ja gesagt, nein, ich bin so überzeugt von der Wahrheit, dass ich dafür in den Tod gehe. Mhm. Und das ist irgendwo total schade, dass die Philosophie so flach geworden ist. Ja? Und Philosophie tun so viele Leute dann denken, ja, das ist einfach logische Probleme und wir werden irgendwie so Moralprobleme lösen, indem wir so Equations machen. Ja. Tötest du lieber 2 oder tötest du lieber 20 Menschen oder wie würdest du den Zug steuern? Darum geht es doch gar nicht in der Philosophie. Ich meine, das ist natürlich auch eine wichtige Frage, aber es sind nicht die zentralen Fragen. Auf jeden Fall, ich habe mich dann verliebt in die Philosophie.
Ja, ich wollte da nur gerade anschließen, weil ich finde, also für mich war es eher so eine Zeit lang, dass ich dachte, Philosophie, das ist so was Abgehobenes und es hat nicht wirklich jetzt so konkret was mit mir zu tun. Also so, das ist irgendwie, weißt du, so herumphilosophieren
halt. Ja,
so,
natürlich.
Das betrifft dich irgendwie nicht
abstrakt.
Wirklich. Ja, genau, abstrakt.
Total.
Ja, ja, weit weg.
Ja.
Und irgendwie auch was für Abgehobene,
und realitätsunbezogen.
Ja, genau.
Also ich meine, Philosophen haben ja so diesen Ruf.
Ja, 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 voll. Ja. Und deswegen fand ich es voll cool, wie ich dich, also weil wir wollen ja eigentlich über viel reden, aber so, wie ich gesagt habe, so, ja, ich würde gerne über Liebe und über Freundschaft und über blablabla. Also ich glaube, wir müssen eigentlich anfangen mit, was ist eigentlich der Mensch?
Ja.
Also es ist wie so eine Basis irgendwie so, das, wo du gesagt hast, so, okay, du musst irgendwo erstmal ein paar Gründe legen.
Mhm.
Also was, wie würdest du diese Frage überhaupt erstmal angehen, was es eigentlich heißt, Mensch zu sein und wieso findest du es überhaupt eine interessante Frage, weil, ja, wieso da anfangen auch?
Ja, also ich liebe diese Thematik. Das ist meine Lieblingsthematik. Und weißt du,
ich habe das Gefühl, du sagst es bei vielen Thematiken, Maria.
Ja, stimmt. Ich bin von vielen begeistert. Aber
das finde ich sehr gut.
Aber ich würde sagen, dass das Thema, also die Thematik, der Mensch ist eigentlich grundlegend für alles andere. Mhm. Wenn du den Menschen nicht verstehst, dann geht alles schief. Die Medizin, die Politik, die Erziehung, die Psychologie. Mhm. Es geht alles daneben. Mhm. Ja, wenn du nicht verstehst, wer und was der Mensch ist. Ja. Und dann ist natürlich eben diese Frage, na gut, müssen wir das jetzt großartig viel also und lang besprechen? Mhm. Ist das so wichtig? Weil ich meine, ich bin ja Mensch. Also eigentlich, ich muss nur sein, was ich bin. Mhm. Ja. Aber da gibt es dieses Wort von Sokrates, und das fällt mir jetzt gerade auf Englisch ein, aber the unreflected life is not worth living. Also das Leben, das man nicht durchdacht hat, ist es nicht wert zu leben, ja, sagt er. Und ist total interessant, wenn man sich das überlegt, was das jetzt heißt für mich als Menschen.
Mhm.
Und das mit dem Menschen, was mich so fasziniert, ist, der Mensch ist anders als jedes andere Geschöpf.
Mhm.
Wir sind das einzige Geschöpf, das nicht einfach zu einer guten Version einer selbst wird. Ja?
Mhm.
Also ein Welpe wird zu einem Hund.
Mhm.
Ja? Ganz natürlich, muss nichts machen.
Mhm.
Ja? Es passiert einfach. Der Mensch wird aber nicht zu einem guten Menschen, ohne dass er nichts macht. Menschsein ist extrem schwierig. Und es kann total daneben hauen.
Mhm.
Wir können eigentlich schrecklicher werden als die größte Bestie als Mensch. oder wir können richtig fast engelhaft werden. Also das ist, und das ist, also ich mit den Studenten, es ist total realitätsbezogen, die Philosophie, und es geht ja darum, schau, ich würde, ja, auf unserem Campus spielen ja viele gern American Football. Ja? Das war ja so vor ein paar Jahren in Österreich noch kein Ding. Mhm. Ja? Und dann stellt man sich vor, also vor 10, 15 Jahren, bevor weniger Österreicher das gekannt haben, dieses Spiel, da denken sich die Österreicher, na gut, jetzt spielen wir halt das Spiel. Gell? Die kennen weder das Ziel, die kennen die Regeln nicht, die kennen nichts. Das sieht dann aus wie ein totales Chaos und das führt zu nichts. Ja? Ja. Und so ist das ja mit dem Menschsein. Mhm. Wir sind genau so. Wir bewegen uns zwar, aber es ist total chaotisch, wenn wir kein Endziel haben, wenn wir nicht wissen, keine Vision, mhm, von dem, was es bedeutet, eigentlich ein Ich zu sein. Mhm. Und nicht nur ein individuelles Ich, sondern auch ein, wir sind alle zusammen Menschen. Mhm. Und ich finde das also so grundlegend, Sexualität, Ehe, Familie, man kann nichts gescheit leben, wenn man nicht zuerst versteht, was es bedeutet, Mensch zu sein. Also, mhm, grundlegend finde ich das. Mhm. Ja.
Crazy. Und, ja. Okay, ich sehe schon, dass es irgendwie einen Bezug hat. Ja. Also ich folge dir, das ist nicht ganz abstrakt. Ich finde es trotzdem natürlich, man, wie du sagst, so, man fängt jetzt nicht an, man wacht nicht eines Tages auf und denkt sich, was ist es eigentlich, Mensch zu sein? Aber man hat schon seine Fragen irgendwie nach Sinn und wie lebe ich gut, mhm, oder wer bin ich eigentlich, so, mhm, Identität und so. Und wie wir geredet haben, hast du ja auch gesagt, so, du würdest das eigentlich wie so aus zwei Richtungen angehen, dass es einerseits das gibt, was, also es ist nicht nur, was ich selber mache, es ist von außen und innen irgendwie, mhm, so zwei, mhm, Seiten, von dem ich Identität empfange. Also, ja, vielleicht magst du da kurz irgendwie das erklären, was du damit meinst. Du hattest ja irgendwie so gesagt, so, einerseits gibt es was Objektives vom, okay, du bist halt jetzt so geboren, hast diese DNA und so, und du bist also quasi biologisch Mensch. Oder wie dachtest du darüber?
Mhm. Ja, also dazu sind schon einige Sachen ansprechen, die ganz wichtig sind für den Menschen. Also eine Sache, die man immer merkt bei Menschen, ist, es gibt gewisse Paradoxen. Mhm. Und es scheint zuerst ein Gegensatz zu sein und dann merkt man aber, dass es eigentlich eine Komplementarität ist. Ja, also du redest von, ich habe eine Außenseite, yeah, die du siehst. Yeah. Ja? Und die, es ist wichtig, dass die gesehen wird. Es ist auch wichtig, dass mit der, also Leute, dass Leute sich damit beziehen. Mm. Nein, dass sie eine Beziehung dazu nehmen. Yeah. Ja? Da gibt es ja diese berühmte Geschichte von diesem italienischen König, der wollte mal die Ursprache der Menschheit, und dann hat er lauter Babys in einen Raum getan und niemand durfte sie berühren und niemand durfte mit ihnen sprechen. Mhm. Die sind ja alle gestorben. Ja. Als Mensch brauchen wir andere. Mhm. Wir müssen gesehen werden. Mhm. Ja? Und ich lerne zuerst als Mensch, also zum Beispiel meine Tochter, die jetzt 16 Monate ist, ja, die gewinnt eigentlich ihr Eigenbild, ihr Bild über sich selbst, zuerst durch die Augen von anderen. Mhm. Ja, ist ja ganz interessant. Ihre Identität lernt sie zuerst, oder die ersten Wahrheiten über sich selbst und über, ja, ihr eigenes Sein kommen zuerst von außen. Mhm. Ja. Finde ich total interessant in dieser Zeit, weil ich glaube, dass diese Wahrheit so viele erkennen und darum verlagern sich so oft diese Diskussionen oder man möchte von anderen gesehen werden, ja, auch auf sozialen, voll, Medien, ja, gell? Und man möchte das Like oder das, man möchte immer mehr Leute, die einen folgen und so, mhm, also diese Followers, ja. Und das ist teils eben, weil das so wichtig ist, dass, ja, wir gesehen werden, ja.
Ja.
Nun, und jetzt gibt's aber ein Problem, mhm, weil das ist nicht die einzige Wahrheit, ja. Stellen wir uns jetzt vor, ich wachse in einem Haushalt auf, was immer mehr passiert, der total gebrochen ist, wo die Eltern eigentlich nicht meine Wahrheit erkennen, sondern die fast verdrehen und verdrücken, mhm, also wo mir mein Eigenbild eigentlich extrem zerbrochen daraus wächst. Ja? Mhm. Und das ist eben die Gefahr. Wir sind da sehr vulnerabel, also nicht nur, weil wir nichts eigenständig können, wir können ja wirklich nichts eigenständig. Ich finde das so, nein, das muss man sich einmal überlegen. Jedes Tier kann innerhalb von Minuten gehen, und dann innerhalb von Wochen Essen finden. Mhm. Meine 16 Monate alte Tochter, ja, ist total abhängig noch von mir. Mhm. Bis zu den Kindern, die noch 14 Jahre alt sind. Ja? Also ich meine, das ist ja, wir Menschen, ja, sind total anders. Also wir brauchen andere, mhm, ja, für die Wahrheit über uns selbst. Und um Mensch zu werden, um mich richtig zu entwickeln als Menschen, brauche ich Menschen. Also nicht nur einen Bezug von einem Tier, also nicht nur ein Wolf ist genug, sondern ich muss von einem anderen Menschen, ich lerne Menschheit durch Menschen kennen. Ja? Also nicht nur die Wahrheit über mich selber, sondern auch überhaupt über die Menschheit. Gut, ist einmal der erste Schritt. Aber es ist nicht der einzige Schritt und es ist nicht der einzige Weg, weil dann gibt es ja auch eine ganze Innendimension von Menschen. Das heißt, die Dimension, die du nicht sehen kannst, die nur ich erlebe, ja, wo meine Gefühle, wo meine Gedanken, wo meine Wünsche und so weiter, ja, nur ich habe dieses ich denke, ich hoffe, ich träume. Ja. Und diese Dimension ist auch extrem wichtig und das ist, da ist so ein Potenzial drin, weil auch wenn ich ein gebrochenes Bild also vermittelt kriege, habe ich doch die Kraft und die Macht als Mensch, als Subjekt, mich also da drüber rauszuleben. Ich bin dadurch nicht, ich muss nicht gefangen bleiben. Kann ich mein ganzes Leben. Also ich kann mein ganzes Leben ein Victim sein, ja. Und dann übernehme ich keine Verantwortung für mich. Dann verlege ich alle Verantwortung auf andere. Ja? Ich bin so, weil meine Eltern mich so schlecht behandelt haben. Ich bin so, weil meine Freunde das gesagt haben. Ich bin so. Und das ist natürlich eine totale Versuchung, weil es ist extrem hart, Mensch zu sein. Und Mensch zu sein bedeutet auch Arbeit vom Subjekt. Das heißt, ich kriege nicht alles spoon-fed, sagen wir auf Englisch, ja? Also mit dem Löffel da gegeben, sondern ich muss Besitz ergreifen von dem, was andere mir vermitteln. Ich muss es selber kritisch übernehmen, das Wahre rausfiltern und die Unwahrheit dann, also muss ich Nein dazu sagen und muss ich abgeben können. Ja? Und da gibt es dieses tolle Bild, da haben wir darüber geredet einmal. Ja. Da ist so ein Mensch und das ist wie so ein Kloß aus Ton, ja, ja. So ein dicker, unförmiger Mensch. Ja. Und der Mann, ja, tut sich dann selber so raushämmern mit einer wunderschönen Gestalt. Ja. Und das ist es ja, sobald ich beginne aus meinem Zentrum heraus, und das ist ja die Bedeutung von Reife, das ist ja das Ziel. Ja. Nicht, dass das alles von den Eltern kommt, sondern irgendwann wollen die Eltern, nein, du musst selber entscheiden. Wir haben bis jetzt das Geschenk, das du bist, übernommen, aber jetzt musst du es übernehmen. Ja. Also das ist Loslassen. Und in diesem Moment muss ich als Kind, das jetzt heranwächst, muss ich irgendwo beginnen zu handeln aus meiner selbst. Ich muss meine eigenen Entscheidungen machen. Ich muss meine eigene... Und da ist jetzt ganz wichtig, ich muss handeln. Denken, schreiben, hoffen und träumen und fühlen bestimmt mich nicht als Menschen. Es macht absolut keinen Unterschied. Ich kann mir wünschen, dass ich der stärkste Mensch bin oder die stärkste Frau, ja, und dass ich voller Tugend bin. Aber wenn ich nicht handle danach, dann werde ich nicht eine tugendhafte oder werde ich nicht eine starke Frau. Weil Tugend heißt ja, kommt von Virtue, also Virtus, Virtutis. Und das heißt ja Kraft und Mann. Also es war ja früher, also oder Frau, Mensch, ist dann der Wurzel. Also es ist da, und diese Dialektik, ja. Also das heißt, ich nehme etwas auf.
Erklär kurz Dialektik.
Dialektik, also ja, dieser Dialog eigentlich. Okay. Ja. Also das heißt, zuerst als Mensch beginne ich, indem ich nur aufnehme und dann verarbeite ich, ja, und dann beginne ich da herauszuwachsen und das macht ein Kind ja schon sehr schnell. Nein, 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 ja. Den eigenen Willen, den eigenen
das
Weg,
will ich
ja,
nicht.
Testet das, ja, genau. Genau, aber man sieht zum Beispiel hier ganz wichtig, gell, dass die anderen dann doch leiten, weil das Kind möchte abspringen aus dem ersten Stock. Und dazu sind die Erwachsenen da, die dem Kind helfen, die objektive Realität, ja, herbeizuführen, obwohl das Kind das zuerst nicht versteht. Das ist ganz wichtig. Ja. Aber ich möchte, dass das Kind immer mehr versteht und immer mehr dann danach handelt, was es versteht. Ja. Und dann diese Macht des Subjekts ist ja gigantisch. Das sind ja all diese Beispiele von Kindern. Ich habe unlängst vor ein paar Monaten Slumdog Millionaire, kennst du diesen Film?
Ja, ja, ja.
Ist ja unglaublich. Ich meine, normalerweise, man kann sich ja niemanden vorstellen, wir können uns nicht vorstellen, so schlechte Umstände gehabt zu haben. Ja? Mhm. Und der hat sich ja da total herausgerafft aus dem Ganzen. Mhm. Das ist die Macht des Subjekts. Aber da ist auch eine Gefahr drin. Mhm. Weil wir reden eigentlich schon lange, jetzt jahrhundertelang, über diese Macht des Subjektes. Und die wurde gesehen, diese Wahrheit. Nur wurde sie dann auch übertrieben. Und dann denken die Menschen, ja, ich kann einfach werden, was ich will. Ja. Ja, ich kann einfach machen, was ich will.
Ich wollte nämlich auch gerade fragen, was, weil du sagtest, so diese Wahrheit quasi, wenn ich jetzt innerlich, also die Wahrheit über mich selbst, also ich finde, Wahrheit ist jetzt irgendwie so, der Begriff ist gefallen, aber so, wo kommt es eigentlich her und wie kann ich eigentlich wissen, was wahr über mich auch ist, bevor wir da irgendwie so, weil wenn ich jetzt zum Beispiel, meine Mama sagt mir, also nicht meine Mama, die ist voll nett, aber mir sagt irgendjemand, mein Elternteil sagt mir was über mich, was ich wahrnehme, stimmt nicht. Du bist faul oder so, keine Ahnung. Aber vielleicht stimmt's und ich fühle es nichts. Oder weißt du, ich meine so, wie wissen wir, was eigentlich die Wahrheit über uns selber ist?
Ja, ja, ja.
Weil das ist jetzt irgendwie so, okay, wie komme ich dazu, das zu erfahren?
Ja, ist auch eine ganz schwierige Frage. Und ich meine, viele denken ja, es gibt ja überhaupt keine Wahrheit. Also fangen wir zuerst einmal damit an. Ja. Gibt es überhaupt Wahrheit?
Ja.
Ich arbeite an einer franziskanischen Universität.
Ja.
Und da gibt es einen Franziskaner, den Duns Scotus.
Ja.
Ja. Und der war so witzig, weil das ist so eine Gefahr und man verkopft sich dann rein. Ja, wenn ich irgendwo sehe, dass etwas nicht objektiv ist, dann stelle ich auf einmal die ganze objektive Welt in Frage. Dann denke ich, es gibt überhaupt keine objektive Welt, keine Wahrheit. Mhm. Ja. Und dann hat er gesagt, ja. Also dann sollte man die mal verbrennen. Und dann sollte man fragen, ist es das Gleiche, verbrannt und nicht verbrannt zu werden? Und dann merkt man sehr schnell, nein, es gibt eine objektive Realität. Und ich meine, von der sind wir tagtäglich eigentlich umgeben. Ja? Mhm. Also es gibt die Schwerkraft. Mhm. Das ist eine objektive Realität. Ja? Mhm. Es gibt Menschen und es gibt gewisse Grenzen in zwischenmenschlichen Beziehungen. Ich muss mich an Grenzen halten. Mhm. Das ganze Leben ist eingegrenzt. Ja? Mhm. Grenzen können ja befreiend sein, sie müssen ja nicht einschränken. Gut, okay, jetzt gibt es eine gewisse objektive Wahrheit, aber wie komme ich zu der Wahrheit über mich?
Genau.
Ja? Ja. Weil das ist ja deine wirkliche Frage. Und das ist auch, da braucht man, würde ich sagen, zwei Sachen mindestens. Ja? Drei Sachen.
Okay, schreibe meine Shoppingliste.
Ja. Also ich würde sagen, das erste ist einfach Offenheit. Ja. Dass ich einmal aufnehme und empfange, was jemand sagt. Aber nicht eine Offenheit, die es dann direkt, also total tief reindringen lässt, sondern einfach offen. Ja? Ich muss mir das einmal kritisch anschauen. Bin ich faul? Ja? Bin ich undankbar? Mhm. Bin ich vielleicht jemand, die total, wie sagt man, nagging, sich immer beklagt oder immer so daher...
Meckernd vielleicht.
Ja,
oder so.
Also so. Bin ich so ein Typ?
Ja. Und jammernd.
Jammernd, ja. Beständig jammernd. Und da muss man sich das einmal anschauen und ehrlich sein mit sich selber. Mhm. Und das ist ganz schwierig. Ja, darum mögen so viele die Wahrheit nicht. Mhm. Weil die Wahrheit tut manchmal weh. Ja? Mhm. Die Wahrheit bedeutet manchmal, dass ich mich ändern muss, weil ich nicht gut und nicht perfekt bin. Dass ich besser sein könnte. Mhm. Ja? Okay, das ist einmal das Erste.
Ehrlichkeit.
Ich muss offen sein. Ja. Dann muss ich es kritisch betrachten, zweitens. Das ist der zweite Schritt. Ich muss mir das einfach jetzt richtig anschauen. Und ich muss die innere Kraft und Stärke haben, zu sagen, nein, das stimmt nicht. Mhm. Das war rein gemein, das ist nicht wahr. Ja? Oder, ja, in dieser Situation war es zwar wahr, aber nicht in allen. Hier gibt es andere Situationen. Mhm. Ja? Okay, also um so kritisch zu sein, kann ich nicht nur in mir selbst drinnen stecken, sondern ich muss auch rausgehen und ich muss mich von außen anschauen in der objektiven Welt. Verstehst du? Also ich muss irgendwo, ich kann nicht nur von innen drinnen urteilen. Mhm. Und manchmal gehe ich dann zu einem Freund oder zu jemandem, der mich sehr gut kennt und hoffentlich ehrlich ist. Mhm. Ja, und das ist nämlich der dritte Schritt. Aristoteles sagt das übrigens. Mhm. Aristoteles sagt, du kannst die Wahrheit über dich selber nicht finden und du kannst nicht gut werden ohne einen Freund. Hm. Ja? Und das ist voll interessant, weil Christus sagt, keiner hat eine größere Liebe als der für einen Freund das Leben hingeben würde. Mhm. Warum ist die Freundschaft so wichtig?
Ja.
Ja? Die Freundschaft ist so wichtig, weil ich selber nicht genug bin, um die ganze Wahrheit, diesen ganzen Blick auf die Wahrheit zu haben. Ich muss in die Realität mit anderen, und wir müssen uns das gemeinsam anschauen, durch einen Dialog und so weiter, weißt du? Und das heißt nicht, dass ich alles vom Freund einfach aufnehme und bestimmen lässt, sondern Dialog heißt ja wieder, dass wir das besprechen und dass wir das kritisch anschauen. Und dass ich dem Freund genug vertraue, ja, dass er mich kennt, aber mich sieht in dem Ganzen. Verstehst du? Und das ist, boah, manchmal, soziale Medien sind ein totales Geschenk, in so vieler Hinsicht. Aber es gibt gewisse Dinge, als Philosoph vor allem, die machen mich, also fertig. Ja? Facebook hat ja das Ganze begonnen. Und in Facebook, Freunde, was bedeutet es, Freund zu sein? Es ist so eine Gefahr, Wörter zu benutzen und dann super breit anzuwenden. Ja? Ich habe nicht hunderte Freunde.
Ja.
So ist das nicht im Leben.
Ja.
Ja? Ich habe Bekannte, aber ich habe nicht so viele Freunde. Freundschaft ist etwas ganz, ganz Wertvolles. Und wenn ich den Begriff überverwende oder zu viel verwende und zu breit anwende, vergiss ich eigentlich, was es bedeutet, ein Freund zu sein. Ja? Und Aristoteles, das ist auch so ein alter griechischer Philosoph, hat ja gesagt, es gibt ja drei verschiedene. Er hat von drei verschiedenen Arten von Freundschaft gesprochen. Und also die eine, das sind die Freunde, die konzentrieren sich auf etwas, was angenehm ist, was sie gerne machen. Ja? Also sei es Musik spielen, Sport machen und so weiter. Dann gibt es die Freunde, die etwas Nützliches miteinander, also die irgendeinen Nutzen, irgendein Geschäft machen. Ja? Ist auch eine Art von Freundschaft, eine Beziehung, die zweiseitig ist, wo man ein Common Good, ein gemeinsames Gut hat. Genau. Ja. Und dann gibt es eben die Freundschaften der Tugend.
Ja.
Und das sind die richtig starken Freundschaften und die brauche ich. Die anderen zwei brauche ich nicht, um ein guter Mensch zu werden. Die Freundschaft der Tugend, da schauen wir beide auf das höchste Gut. Das heißt, die Freundschaft wird immer, die hört nicht auf, weil das höchste Gut hört nicht auf. Ja? Und das heißt, ein guter Freund ist jemand, der mich sieht und liebt, so wie ich bin, aber er sieht auch mein Potenzial. Er sieht, dass ich zu mehr fähig bin. Und weil er das ganze Bild sieht, er will mir verhelfen, das Bessere anzustreben. Das ist ein Freund. Und das zeigt dann auch eben harte Liebe in der Freundschaft. Ja? Also ich muss zwar bejahen den Menschen, das ist super wichtig, aber ich muss den Menschen auch herausfordern. Nein, du kannst aber mehr sein. Du kannst in deinem Leben mehr vollbringen. Das Leben ist mehr, als was du jetzt gerade lebst. Und diese Freundschaft eben, so gewinne ich Wahrheit mit so einer Freundschaft. Aber ich muss das prüfen.
Ja.
Was für Freunde habe ich?
Und ich würde dich jetzt auch fragen, weil du angefangen hast, eigentlich so quasi die Philosophie war für dich das, wie du quasi eigentlich diese Gespräche führen kannst, auch mit Leuten, die jetzt vielleicht nicht dasselbe Weltbild haben oder nicht christlich denken. Weil wenn ich jetzt das höre und ich denke mir, ich stelle mir gerade die ganze Zeit vor, okay, ein Mensch, der aufwächst und ihm wird seine ganze Kindheit gesagt, du bist nichts wert, du bist wertlos, du bist nichts wert. Und wir würden jetzt, also ich würde jetzt intuitiv natürlich aus meinem christlichen Weltbild sagen, aber der Mensch ist intrinsically, also aus sich heraus wertvoll, weil er seine Würde von Gott empfängt. Aber, also das würde ich jetzt so verstehen als die objektive Wahrheit über diesen Menschen, jetzt mal so diese Facette. Aber wie sprichst du drüber, wenn du jetzt nicht an Gott glaubst? Also wo kommt diese objektive Wahrheit dann ins Gespräch? Wie kann ich die argumentieren, wenn ich jetzt gar nicht sagen kann, ja, aber er ist ja ein Geschöpf Gottes, deswegen ist er wertvoll oder ist es dann eh was ich sage?
Nein.
Also argumentieren wir Natur.
Nein, aber ich meine, ganz wichtig ist, dass es natürlich eine ganz andere Dimension öffnet. Sobald ich weiß, dass ich geliebt bin und ein Kind, also ich habe dazu eine süße Geschichte übrigens. Mein Vater hat früher, ich hatte eine Schwester, also wir waren 6 Kinder, 3 Mädchen und 3, 3 Jungen. Und ich hatte eine Schwester, mein Gott, die war von Natur aus so gut und so unschuldig und so einfach hilfreich. Ich war das genaue Gegenteil. Ich war die Älteste. Ich war totaler Rebell. Ich habe alles falsch gemacht. Ich habe immer gestritten. Ich habe mich immer gewehrt. Und manchmal war mir die eine Schwester zu viel. Also die hat mich dann so oft genervt, weil mir fiel alles so schwer. Ja? Aber sie hatte so was ganz kindlich Wunderschönes. Und mein Vater hat sie dann oft auf den Schoß genommen und hat ihr dann zugeflüstert und hat gesagt, du bist eine Prinzessin. Und sie war dann immer, was? Nein, du bist doch kein König. Und dann hat er eben gesagt, nein, aber Gott ist dein Vater und Gott ist der König. Und dann war sie so begeistert und sie ist so herumgetanzt. Ich bin eine Prinzessin, ich bin eine Prinzessin. Und der Punkt dieser Geschichte ist, dass natürlich, sobald du weißt, dass du von Gott geliebt bist, dann kommt eine Dimension dazu, zu deiner Würde, die unvorstellbar ist. Ja? Also ganz wichtig, dass, und die Philosophie kann das nicht alles einem eröffnen, aber philosophisch könnte man es jetzt zum Beispiel so mal angehen. Das ist ein Weg. Ja? Mhm. Also, kostbare Sachen, wo wir viel Geld dafür, also wo die Kostbarkeit, tun wir assoziieren mit der Einzigartigkeit. Je einzigartiger zum Beispiel ein Diamant, umso kostbarer. Mhm. Ja? Je einzigartiger eine Briefmarke oder irgendetwas, ein Auto, umso kostbarer. Ja? Also wir sehen in der Einzigartigkeit oft eine Basis für Kostbarkeit. Ja? Mhm. Jetzt schauen wir uns einmal den Menschen an. Jeder Mensch ist einzigartig. Einzigartig. Mhm. Also das so einzigartig, dass man fast kaum von zwei Frauen sprechen kann. Mhm. Und was meine ich damit? Natürlich sind wir zwei Frauen und wir sind zwei Menschen. Mhm. Ja? Und das muss man vor Augen halten. Wir teilen etwas sehr Wichtiges. Ja. Aber diese Subjektivität, dieses Innere von mir, das diese Macht hat, von der wir vorhin gesprochen haben, das ist so ein Hammer, weil ich kann meine Menschheit so ausleben, dass kein anderer diese Menschheit so ausleben könnte. Mhm. Natürlich, es gibt viele Mütter, aber wenn ich sterben würde und jemand würde kommen, ja, dann holst du halt eine andere Mutter. Dann versteht man ja sofort, nein, ich habe meine Mutterschaft so gelebt. Oder ich bin Professorin, es gibt viele Professoren, Professorinnen. Aber ich lebe das in einer Art und Weise, wo ich meine Einzigartigkeit, sobald ich mich akzeptiere und von mir Besitz ergreife und aus dem lebe, ja, dann habe ich die Möglichkeit als Mensch, einen Stempel auf etwas total Universales zu tun, sodass man es fast nicht erkennt. Und zum Beispiel, das fällt einem auf. Ich weiß nicht. Ich denke oft, als ich zum Beispiel von der Uni nach Hause gekommen bin, und da habe ich jemanden kennengelernt, und ich habe probiert, den der Familie zu beschreiben oder die. Ja? Und dann sagst du, ja, der hat einen Sinn für Humor und der ist einfach. Und dann erklärst du so Charakter, und auf einmal, das bricht dann irgendwann zusammen und du sagst einfach, er ist einfach so manual. Also er ist, oder Luke, ja, oder er ist einfach der Peter. Mhm. Verstehst du? Du brauchst dann fast den Namen, um den zu beschreiben, weil der einfach so einzigartig ist. Mhm. Und das ist nicht nur, weil er zusammengepackt ist aus einzigartigen, also seine Konstellation. Manche denken dann, okay, er ist einfach einzigartig konstelliert. Nein, das ist aus einem inneren, das kommt aus einem inneren Leben. Mhm. Und wenn man das sieht, der Viktor Frankl, da wir in Wien sind, ja. Ich bin begeistert von Viktor Frankl, war schon immer begeistert. Ich auch. Hatte auch die Ehre, ihn als Lehrer zu haben, als Professor ein paar Mal.
Wow.
Und also da würde ich auf jeden Fall, Man's Search for Meaning,
Ja
zum Leben heißt es auf Deutsch. Ja, genau. Trotzdem Ja zum Leben. Ist ein unglaubliches Buch, würde ich jedem, also wenn man das noch nicht gelesen hat, absolut, finde ich so wichtig. Unsere Studenten waren gerade in Polen, darum fiel mir das jetzt ein, sind gerade gestern Nacht zurückgekommen aus Polen und waren eben in Auschwitz und er redet davon. Aber nicht in der gang- und gängigen Weise. Etwas, was er erkennt, ist, dass jeder von uns hat eine Aufgabe, die nur ich erledigen kann. Hm. Und das heißt, wenn ich aufgebe und wenn ich Nein sage, dann wird ein Loch sein, dann wird niemand anders so gut diese Rolle spielen können, wie ich es spielen kann. Ich bin unersetzbar. Hm. Ich bin ersetzbar, weil ich Mensch bin, also, und weil es viele Professorinnen gibt. Also Paradox. Ja, wir reden immer von diesen Paradoxen. Einerseits bin ich natürlich ersetzbar. Und ich kann das nicht übertreiben, wie einzigartig ich bin. Aber andererseits vor allem, wenn ich diese Einzigartigkeit gut lebe, ja, dann bin ich unersetzbar, weil niemand kann das so machen wie ich. Ja? Mhm. Und diese Unersetzbarkeit ist so etwas Wunderschönes. Darum zum Beispiel jetzt, also in Verbindung mit dem Glauben, darum ist jeder Heilige ganz anders, total anders. Der Franziskus von Assisi, wir waren gerade unlängst in Assisi, die heilige Teresa Benedikta vom Kreuz, die Mutter Teresa, ich meine, das ist ja, und ich nehme jetzt Heilige, weil Heilige bekannt sind. Wir sind ja immerhin immer noch in einem katholischen Österreich. Ich meine, man kennt sich ein bisschen und man kennt halt diese Menschen. Und das ist eben, ja, und es sind dann eben diese Menschen, weißt du, die nicht nur Einzigartigkeit gelebt haben, sondern die Einzigartigkeit in Bezug auf Wahrheit gelebt haben. Dazu ist der Mensch fähig. Und wenn wir das machen, dann wird man an uns denken. Dann verschwinden wir nicht in diesem Meer von schattenmäßigen Menschen, die alle gleich denken und alle gleich tun und nichts fertigbringen. Und es ist das ganze Leben flach. Ja? Und sie sind schon verschwunden als Individuen und beharren auf Individualität in total irrigen Wegen. Sondern so richtig Menschen, die wir also respektieren in der Geschichte, da gibt es, also die wir respektieren in der Geschichte, das waren Menschen, die sind zur Wahrheit gestanden. Ja, das sind Menschen, die hatten die Kraft und die Disziplin zu handeln. Ja, die haben sich nicht betrogen, nicht sich selbst, nicht ihre eigene Identität, nicht die Wahrheit, sondern die haben einen Bezug dazu genommen und sind dazu gestanden. Ja? Und dann gibt es natürlich geschichtlich auch die Menschen, an die wir denken, die auch zu Sachen gestanden sind, aber halt leider nicht zu Wahrheiten, sondern zu Unwahrheiten. Ja? Und so wollen wir ja nicht werden. Ja? Verstehst du? Ich meine, da kommen all diese Punkte so zusammen. Ja? Wer bin ich als Mensch? Und das ist schlussendlich sowohl meine Entscheidung als auch nicht meine Entscheidung. Meine Entscheidung, weil das, nicht meine Entscheidung, weil mir ist das Menschsein schon gegeben. Und es ist mir vorgegeben. Genauso wie die Schwerkraft. Ja? Es ist nicht meine Entscheidung, weil ich bin geboren in eine gewisse Familie und ich konnte mir das nicht auswählen. In ein gewisses Zeitalter, das konnte ich mir nicht auswählen. Das sind meine Karten. Der Viktor Frankl redet von den Karten. Ja? Aber jetzt, meine Entscheidung ist, wie spiele ich diese Karten? Wie werde ich gewinnen oder werde ich verlieren? Und das ist mir überlassen. Und das ist eine tolle Sache. Also das finde ich so irre als Mensch. Weil jetzt kann ich mich aufraffen. Und das ist eben, sobald ich das erkenne, übernehme ich zum ersten Mal Verantwortung für mein Leben. Ja?
Das ist so dieses Zusammenspiel von, also ich finde es eigentlich spannend, weil ich finde, ja, keine Ahnung, einerseits eben so dieses, ich empfange, wer ich bin, mein Sein habe ich nicht aus mir selber heraus, aber du betonst ja jetzt auch so diese Wichtigkeit des Handeln, also das auch in dem Bild, wo wir drüber gesprochen haben, mit diesem Wegmeißeln von der Figur, also quasi, dass ich mit jeder Handlung, die ich setze, definiere ich mein Selbst immer mehr. Und da ist ja auch ein bisschen die Gefahr davon angesprochen, weil wir heute vor allem irgendwie so ja in der Postmoderne, in einer Zeit leben, wo das irgendwie so sehr weit getrieben werden kann, dass ich mich selber mache und, keine Ahnung, wenn ich in die Medienlandschaft schaue, ich kann mir Filter drauflegen und ich kann mich ganz, ganz verändern in eine Form, die schon fast nicht mehr aussieht wie ein Mensch dann irgendwie. Oder also wo ist irgendwie auch vielleicht diese Balance zwischen Empfangen und Annehmen, was da ist und wer ich bin, und diesem Handeln hin zu einer größeren Definition von, was ich sein kann und werden kann?
Ja, fantastische Frage. Meine Güte, du musst müsstest da mit meinen Studenten. Nein, finde ich super. Kann ich ganz kurz zurückgehen auf etwas anderes, weil mir ist etwas anderes auch eingefallen, bezüglich Viktor Frankl. Und zwar ist vielleicht praktisch hilfreich, ja? Also ich muss eine Aufgabe erkennen. Diese Aufgabe ergibt mir einen Logos. Ja, darum hat er die Logotherapie ja entwickelt. Aha, ja. Also dass ich irgendwo eine Bedeutung, etwas Erfüllendes habe. Ja. Und das sieht manchmal gar nicht so großartig aus. Ja. Also nur, das erkennt man schrittweise mehr und mehr, wozu man berufen ist. Ja. Er hat einmal eine Geschichte erzählt in der Vorlesung von einem 14-Jährigen, der hat mit Selbstmord ständig gekämpft Und die Eltern hatten schon die ganze Hoffnung verloren, weil sie hatten alles versucht, haben ihn dann endlich zum Frankl gegeben. Frankl hatte ein langes Gespräch mit ihm und wenn ich mich jetzt so richtig erinnere an diese Geschichte, da nach diesem Gespräch ist er dann, hat ihn, glaube ich, besucht sogar und hat ihm einen kleinen Welpen gegeben und hat ihm gesagt, schau, dieser Welpe, den kannst nur du füttern und nur du Gassi führen. Und wenn du das nicht machst, dann wird der Welpe sterben. Hm. Und der Junge hat dann begonnen, gell, mit dieser kleinen Aufgabe, nur die kleine Aufgabe. Manchmal ist es nur das Bett machen, gell? Und das gibt dann schon einem irgendetwas, was man machen kann. Der Jordan Peterson redet ja immer vom Bett machen. Mhm. Das Militär übrigens auch. Man beginnt mit etwas, was man machen kann und man baut dann auf, bis man dann auf einmal Luke Skywalker ist in Star Wars, der erkennt, dass nur er dann dieses Schiff runter, dass er das alles zerstören kann. Und auf einmal, weißt du, also ich wollte nur damit sagen, das ist am Anfang gar nicht so ein großartiges, riesiges yeah. Bild. Das beginnt oft sehr klein. Gut, yeah. Jetzt aber zu der Frage. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, wenn ich die Frage richtig verstanden habe, mhm. also dieses Handeln und dann aus einem selbst heraus, also und Wie bringe ich die zwei Dimensionen zusammen?
Ja, genau. Ja?
Okay.
Weil es klingt ja ein bisschen paradox eigentlich so.
Ja. 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 Also, wieder mal ganz konkret praktisch. Schau, es gibt, wir haben ja vorhin diese zwei Dimensionen. Ich habe diese äußere Dimension und die sehnt sich nach, die sehnt sich danach gesehen zu werden. Die sehnt sich nach sozialem Kontakt. Und dann habe ich eine innere Dimension, in der bin ich ganz alleine. Ganz alleine. Es gibt niemanden anders, der hier in meine Gedanken reinkommen kann. Mhm. Aus der Ich-Perspektive. Ja? Okay. Jetzt diesen Dialog. Ich merke, ich brauche diese Außenperspektive, aber ich muss mich dann auch zurückziehen. Und ich muss auch das Innere pflegen. Mhm. Ja? Und ich muss eigentlich, um Mensch, um diese Individualität zu entdecken und zu leben, muss ich mich zurückziehen. Ja? Weil ich muss ja von mir Besitz ergreifen dann auch. Es gibt so ein Wort, auf Englisch heißt es Recollection. Es kann es recollect, ja, das kann heißen, sich dran an etwas zu erinnern, aber es kann auch heißen, sich wieder einsammeln.
Ja, versammeln, ja.
Ja, genau. Und ich merke, dass so viele Sachen im Leben mich von meinem Zentrum abziehen, ja. Die ganze Hetze, der ganze Stress, ja. Ich kann so den ganzen Tag dahin leben und eigentlich aus mir selber dann fast raus und dann, ich finde dann gar nicht mehr zu mir selber rein, ja. Und da gibt es diesen Moment, und das ist ein ganz konkreter Moment, wo ich mich zurückziehen muss. Und das sind ganz wichtige Elemente. Ich brauche da Stille. Keine Musik, keine Meditation. Ich brauche die Ruhe. Die ist ganz unangenehm oft. Mhm. Ja? Weil ich dann mit mir selber nur da bin. Und das mag ich oft manchmal nicht. Ja? Mhm. Aber das ist notwendig. Weil ich bin das einzige Ich, das ich habe. Ich muss mich irgendwann einmal mit meinem Ich anfreunden. Ich muss irgendwann einmal das Gute in meinem Ich sehen, so wie es die, die mich lieben, sehen. Ja? Und um das zu machen, muss ich mich zurückziehen und muss ich irgendwo, und das kann ganz kurz an anfangs, also einfach tief durchatmen. Und das ist schon, man zieht sich zusammen. Ja? Oder eine Meditation, dass man einfach, oder einfach nicht denken und einfach in dieser Ruhe zu sich selbst wiederfinden, all diese Teile wieder reinholen und dann aus diesem Zentrum heraus leben, ja. Und das, da kommt meine Kraft her, da kommt meine Stärke her. Aber jetzt ist die Philosophie, glaube ich, nicht genug. Mm. Weil ich kann zwar irrsinnig viel, nur als Mensch, aber in meiner Erfahrung ist das vollste Potenzial von mir selber wird erst durch Gott eigentlich, ja, hervorgebracht. Das heißt, wenn ich selber das mache, kann ich schon sehr viel, erstaunlich viel. Und ich bin ehrlich gesagt manchmal so baff, was Menschen, auch Menschen, die Gott überhaupt nicht kennen, was die können. Mhm. Ja, also wir haben unlängst den Kindern diesen Film gezeigt, Unbroken, von diesem, der jahrelang in einem Gefängnis war und wie der sich zusammen, ohne jetzt unbedingt, nein, der hatte so, glaube ich, den Glauben, aber was Menschen, wozu Menschen fähig sind, ist wirklich immer erstaunlich. Mhm. Nur, wenn ich mich jetzt zurückziehe und wenn ich, wie kann ich jetzt das erklären? Schau. Entschuldige, ich bin mir jetzt nur am Überlegen, wie man das jetzt am besten, ich habe ja gesagt, dass der Mensch zuerst sein Bild auch durch die anderen kriegt, ja? Ja. Also durch die Eltern. Was ist jetzt aber, da haben wir einen Unterschied schon erkannt. Weil wir haben ja gesagt, dass mein Selbstbild gebrochen werden kann oder vollständig sein kann. Und das hängt ab von was? Von Liebe. Hm. Ja? Einer Liebe, was bedeutet Liebe? Nur jetzt einmal ganz eine Stufe dieser Antwort. Ja. Ja, was bedeutet Liebe? Liebe bedeutet, dass ich das Gute in dir sehe, aber nicht nur das Gute in dir auf dem Hintergrund des Ganzen, der ganzen Welt, weil dann sehe ich, wie gut du bist. Ja? Mhm. Dann sehe ich aber auch, wozu du noch fähig bist. Verstehst du? Ich brauche immer diese große Perspektive. Mhm. Jetzt ist das oft, Menschen, wir sind leider oft so selber gebrochen, dass wir nicht gut lieben. Ja? Mhm. Und dass wir das Falsche herausziehen oder durch unsere Gebrochenheit das Gute verdecken in dem Kind. Ja? Da gibt es aber immer noch Hoffnung, weil da gibt es Gott. Mhm. Freunde und Gott. Und Gott ist ja ein Freund. Christus ist ja für uns ein Freund. Ja? Mhm. Mehr als ein Freund, aber auch ein Freund. Also, Gott sieht mich klarer als irgendein Mensch. Gott sieht in mir das Gute besser als jeder andere. Und er sieht das so sehr in mir, dass er für mich gestorben ist. Mhm. Das ist krass. Ja? Mhm. Und unser ganzes Leben leben wir oft so dahin, dass wir zwar Gott lieben und wir denken, ja, er ist gestorben, aber dann denken wir, nein, er ist eigentlich für sie gestorben oder für ihn gestorben, nicht für mich. Ja? Also irgendwo, we're such hypocrites. Wir können das nicht annehmen. Ja? Aber Gott ist eigentlich für mich gestorben. Gott hat mir das Sein geschenkt. Er hat mir, wenn ich wissen will, wo dieses ganze Potenzial herkommt und wo das alles, natürlich, es ist vorgegeben, das kann der Philosoph entdecken. Mhm. Und es ist gut und es ist einzigartig. Aber jetzt kommt eben die göttliche Perspektive dazu. Mhm. Ja, wo kommt denn das Geschenk her? Es muss ja irgendwo herkommen. Mhm. Das führt mich jetzt als Philosoph in die Theologie. Mhm. Ja? Und jetzt habe ich diesen Übergang und jetzt erkenne ich, nein, es ist von Gott gekommen. Und Gott hat einen Namen gesagt, als er mich geschaffen hat. Mhm. Und mit diesem Namen, ja, nicht Peter, viele heißen Peter. Er hat mir einen Namen gegeben, nur mir. Und das ist meine Entdeckungsreise als Mensch. Das auszupacken, was bedeutet das? Mhm. Ja? Gott kann das nicht, weil Gott hat mir die Freiheit gegeben. Nur ich kann das. Mhm. Also, ich muss mich zurückziehen. Ich muss mich sammeln. Aber wenn ich das mache im Anblick Gottes, wenn ich das mache und gleichzeitig auf Gott schaue, dann vertiefe ich mich so sehr in diese Wahrheit. Dann, das ermöglicht mir, ja, durch Gnade erstens mal noch lebendiger daraus zu leben, noch intensiver. Ja. Ich werde noch fähiger, weil ich jetzt nicht nur aus meiner Natur, die so gebrochen ist, und jeden Tag werde ich konfrontiert mit meiner eigenen Gebrochenheit. Aber jetzt nimmt es der Herrgott, ja, und der Herrgott nimmt das auch und macht dann mit seiner Gnade noch etwas Größeres daraus. Hm. Ja? Und das ist phänomenal.
Ja. Yes.
Ja. Nein, es ist wirklich, also da gibt es zum Beispiel, ich meine, ich habe ja den Johannes Paul II. Gekannt. Hm. Nicht, weil ich großartig bin, sondern weil mein Vater mit ihm Kontakt hatte und wir hatten dann wirklich, also es war ein Geschenk. Und es war so interessant, weil mit dem Johannes Paul II., manchmal ist man weggegangen und man sagt, ich bin total verändert als Mensch. Mhm. Und dann haben Leute gefragt, ja, warum denn? Was hat er denn gesagt? Yeah. Und dann hast du gemerkt, viel hat er ja eigentlich gar nicht gesagt. Mhm. Nicht mehr als andere Menschen. Mhm. Und da bin ich überzeugt, das ist aber, weil er so Gott geöffnet war. Und Gott hat diese Worte benutzt und hat denen eine Tiefe gegeben. Weißt du, das ist, wo der Heilige Geist dann reinfließen kann und wo das einfachste Wort so eine Macht gewinnt. Okay, und wenn Gott das machen kann mit dem Wort, um wie viel mehr kann das Gott mit dem Menschen? Ja? Hm. Und wie viel freier ist da, wie viel befreiter bin ich das, wenn ich diese Wahrheit lebe? Hm. Weil jetzt bin ich nicht für alles verantwortlich, sondern ich kann das auch übergeben. Und in dieser Übergabe verrate ich mich nicht, ja? Weil wenn ich mich an den falschen Menschen übergebe, dann ist das ein Betrug meiner selbst und der probiert etwas von mir wegzunehmen. Er raubt mir etwas. Gott raubt mir nie etwas. Ja? Mhm. Wenn ich mich an Gott gebe, dann schenkt er sich und dadurch mir so viel mehr zurück. Ja? Mhm. Ich verliere mich dann nie, sondern ich gewinne nur.
Ja.
Und ja, eben. Also philosophisch schon kannst du auf jeden Fall die Würde jedes Menschen nur allein in der Einzigartigkeit erkennen, wie großartig diese Einzigartigkeit ist, ja, und wie diese Einzigartigkeit, wir haben jetzt nur darin verwurzelt, ist in meinem eigenen Sein und meinem eigenen Potenzial und dem Logos, den ich irgendwie, die Aufgabe, die ich habe in meinem Leben, ja, und wenn ich die gut mache, aber um wie viel mehr Kraft und Wahrheit und Macht das gewinnt, wenn ich da Gott auch in der Perspektive habe, das ist dann ein Wahnsinn.
Ja, also man hat jetzt richtig Lust aufs Leben, wenn man dir so zuhört.
Darauf Mensch zu werden.
Ja, voll. Aber ich kann das voll unterschreiben, auch so, wenn manchmal, also ich habe auch Menschen in meinem Leben, wenn man denkt, die müssen gar nichts sagen, einfach wenn die im Raum sind oder wenn sie ein Wort sagen, einfach weil es so echt geworden ist in denen, so da ist keine Dissonanz irgendwie, da ist nichts, was nicht stimmig ist, die sind so komplett, alles ist in denen geworden irgendwie, was sie sagen, so das ist alles echt, das ist alles Fleisch geworden irgendwie und das ist irgendwie so wie so ein Pfeil, der dich dann trifft, wo du denkst, wow, also bei dir ist irgendwie so alles wahrhaftig, so fühlt sich das zumindest an. Maria, ich frage immer meine Gäste, dich kann ich diese Frage nur einmal stellen, warum bist du unverschämt katholisch?
Warum bin ich unverschämt katholisch? Meine Güte, also wenn ich eins sagen müsste, dann würde ich sagen, im katholischen Glauben, es gibt nichts, was realitäts- und erfahrungsbezogener ist als der katholische Glauben. Mhm. Also es gibt nichts, was den Menschen besser erklärt und besser versteht. Es gibt nichts, was die ganze Welt und das Chaos und die Ordnung und alles zusammenbringt, glaube ich, mehr als der katholische Glauben. Und dadurch meine ich der christuszentrierte Glauben. Also ich meine, es ist ja nicht nur eine katholische Kirche im Vergleich zu anderen, sondern es ist ja wirklich basiert auf Christus. Aber ich glaube, die katholische Kirche ist da so feinfühlig und auch so ehrlich und tut das immer mit der Erfahrung und mit der Welt abstimmen. Also ich bin aus philosophischen Gründen unverschämt katholisch geworden, weil zuerst wollte ich ja das Ganze verlassen.
Ja.
Und dann habe ich entdeckt durch die Philosophie, dass eigentlich alles, was ich philosophisch war, also es war entdecke, die katholische Kirche genauso lehrt,
cool.
Aber noch vertiefter, weil eben die Christusperspektive dazu kommt.
Ja.
Und es ist ja so, dass die Realität ändert sich nicht. Vor allem die höchsten Realitäten ändern sich nicht, die höchsten Wahrheiten. Mhm. Und das ist dann dieser Leitfaden für die katholische Kirche. Und ich finde das, ja, es hängt nicht an Menschen, es hängt nicht an Priestern, nicht an Bischöfen, nicht an irgendetwas. Katholisch sein für mich bedeutet, Christus bezogen und alles, worauf Christus uns gedeutet hat, ich glaube, die katholische Kirche legt das unglaublich gut aus. Auch wenn wir manchmal Priester, Bischöfe, sogar Päpste haben, die dann ein bisschen konfus daherreden. Aber wenn sie in ihrer lehrtätigen, also im Amte der Lehrtätigkeit redet, dann ist es unglaublich. Unglaublich.
So schön. Es ist so eine Freude, mit dir zu reden. Ich hänge dir an den Lippen. Ich freue mich, dass du nochmal zurückkommst in diesem Podcast. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Aber danke dir vielmals für das Gespräch. Hat mich echt voll bereichert. Jetzt werde ich da ein bisschen drauf kauen, noch ein bisschen verdauen. Danke, Maria.
Ja, gerne. Danke dir, Stefanie.